In dieser Episode wird es emotional und ich spreche mit dir über ein Thema, das hängt mir manchmal so zum Hals raus, dass ich kann es einfach nicht mehr hören und es ist für mich so unglaublich frustrierend, weil es für mich der Inbegriff ist der Vermenschlichung und der Negativspirale in der Perspektive auf deinen Hund. Und wenn du einen Hund hast, der dich häufig fordert und mit dem du an deine Grenzen stößt, der Verhaltensprobleme im Alltag hat, dann hör heute unbedingt zu, denn es geht um den Umgang mit unerwünschtem Verhalten und um das leidige Thema Grenzen setzen. Zugegebenermaßen, die meisten Menschen kommen nicht zu mir ins Training, weil es mit ihrem Hund alles tutti und schön läuft. Nein, sie kommen zu mir, weil der Hund sie vor Herausforderungen stellt, die sie so nicht erwartet haben, die sie nicht meistern können. Und es geht dabei ganz, ganz oft darum, dass Hunde zum Beispiel ans Ende der Leine springen und andere Hunde anschnauzen oder dass sie bei ihren Menschen aufreiten, anspringen, dass sie bellen da, wo die Menschen das nicht wollen oder eben andere Probleme zeigen. Und ganz, ganz häufig kommt dann solche Sprüche wie, naja, bei meinen anderen Hunden hat super geklappt mit der Erziehung, nur der hier, der ist irgendwie anders, der ist irgendwie schwierig. Oder auch, ja, das ist jetzt halt ein Pubertier, der testet seine Grenzen. Oder solche Sprüche wie, was mache ich denn, wenn der das tut, wenn der auf einmal einer Katze schreiend hinterherlaufen will oder eben einen anderen Hund anbellt oder Menschen anbellt? Das darf der doch nicht, ich muss dem doch da Grenzen setzen. Und für mich ist das so ein Triggerthema, weil das so unglaublich viel über die Denkweise, die wir unseren Hunden gegenüber haben, darstellt. Und natürlich hat das ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind und wie wir die Dinge gelernt haben. Aber es wird verdammt nochmal echt Zeit, dass wir das hinterfragen. Und es ist so spannend, wenn ich einen Vortrag oder Seminar ausschreibe, Grenzen setzen, das ist in 0, nix ausgebucht. Und ich habe das auch, als ich noch als Referentin durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gereist bin, ich war ja fast 40 Wochen in einem Jahr als Referentin unterwegs, da habe ich das so viel erlebt, dass dieses Thema Grenzen setzen war etwas, damit wussten wir kriegen die Vorträge voll. Also wenn sich eine Veranstalterin oder ein Veranstalter ein Wochenendseminar gewünscht hat zu einem Thema, was man nicht so leicht vollkriegt und wir mussten es eben wirtschaftlich handeln, dann war es ganz klar, wir setzen Grenzen setzen als Vortrag davor und dann wird der rappel voll. Wenn ich allerdings umgekehrt systematisches Verhaltenstraining, Training Schritt für Schritt, planvolles Handeln, Spiel, Spaß, Motivation als Seminarthemen ausschreibe, dann muss ich echt dafür sorgen, dass die ausgebucht werden. Und das ist so albern, weil tatsächlich sollten diese Sachen 95% deines Hundetrainings ausmachen. Und dann bräuchtest du dieses dämliche Grenzensetzen-Thema überhaupt nicht. Die Welt brüllt nach Grenzen für unsere Hunde und wir wollen oder viele wollen unbedingt dieses Thema Grenzen setzen, Verhaltensunterbrecher, das wollen sie lernen. Und sie sind dann enttäuscht, wenn wir erstmal ganz woanders ansetzen. Das Problem ist, Grenzen setzen kommt ja als Bedürfnis bei uns Menschen eigentlich aus einer Angst. Und das gilt übrigens auch für die ganzen Menschen, die sich auf die Stirn tätowieren, Alpha-Kerl oder Rudelführer, Rudelführerin oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich eine Angst dahinter und ein extrem großes Bedürfnis der Kontrolle, der Macht und der Unterwerfung von anderen. Und diese Sachen spiegeln sich dann eben wieder darin, dass das Bedürfnis ist, den Hund permanent zu kontrollieren, alles für ihn zu klären, ihm immer zu sagen, was er zu tun hat und ihm Grenzen zu setzen, was er auf keinen Fall darf. Das heißt, dahinter verbirgt sich die Angst entweder vor dem eigenen Kontroll- oder Machtverlust oder das zweite Beispiel, was sich da als Angst hinter verbirgt, ist, wie guckt denn die Umwelt auf uns? Also was meinen, denken denn bitte die Nachbarn? Und alles, was eben dafür sorgt, dass wir auffallen, dass wir andersartig sind, gegen den Strom schwimmen, nicht Mainstream sind, das hat das Potenzial, uns Unwohlsein und Angst zu vermitteln. Und das ist ganz, ganz, ganz normal. Wir Menschen sind ja eben auch Gruppentiere sozusagen und wir haben Angst davor, ausgeschlossen zu sein. Übrigens, gerade Frauen haben häufig diese Angst. Auch das ist evolutionär bedingt, weil wir eben die Erfahrung machen durften, dass wir, wenn wir ausgeschlossen werden, auch schutzlos sind. Und das macht diesen Gesellschaftsdruck in Sachen Grenzen setzen einfach so unfassbar groß. Also wenn du bisher häufig über das Thema Grenzen setzen nachgedacht hast, dann mach dir jetzt keine Vorwürfe. Es ist normal, dass du so denkst. Und ich hoffe, dass du aus dieser Episode ein paar Ansätze mitnimmst, was du stattdessen tun kannst. Unsere Hunde sind, wenn wir ganz ehrlich sind, permanent mit Grenzen konfrontiert. Also sie dürfen sich nicht aussuchen, was sie essen, sie dürfen sich nicht aussuchen, wann sie Gassi gehen, vielleicht dürfen sie noch die Strecke ein bisschen mitbestimmen, sie dürfen nicht sich aussuchen, mit wem sie zusammenleben, sie dürfen schon gar nicht sich aussuchen, ob sie sich fortpflanzen und mit wem sie sich fortpflanzen, sie dürfen sich nicht aussuchen, wann sie essen. Das heißt, wir setzen ja schon den ganzen Tag Grenzen. Und in den seltensten Fällen sind wir in der Lage, die Grenzen wahrzunehmen, die unsere Hunde uns setzen oder übergehen sie auch aus gutem Grund teilweise. Und trotzdem schreien wir ganz, ganz schnell nach Grenzen. Und ich spreche mit Absicht von wir, weil auch in meinem Leben es nach wie vor extrem viele Grenzen für die Hunde gibt und ich mich da auch immer wieder hinterfragen darf, was ist denn jetzt hier gerade wirklich meine persönliche Grenze? Was ist die Grenze des Hundes? Was ist die Grenze der Gesellschaft? Also woher kommen überhaupt diese Grenzen? Und ich hoffe, dass es dir hilft, dass du dich von dieser Episode nicht angegriffen fühlst, denn ich schließe mich hier ganz klar mit ein. Grenzen heißt ja, setzen heißt ja eigentlich nichts anderes als, ich möchte, dass etwas nicht geschieht und ich möchte kommunizieren dürfen, dass mir das an der Stelle nicht recht oder zu viel ist oder was auch immer. Und diese Grenzen dürfen unsere Hunde übrigens auch setzen. Also meine Hunde dürfen mir sagen, ich will nicht angefasst werden. Meine Hunde dürfen mir auch sagen, ich möchte jetzt hier nicht weitergehen oder ich möchte dies oder jenes nicht. Und dann müssen wir uns wie immer in einer Gruppe auf etwas verständigen und auf etwas einigen. Das heißt, für mich ist der Begriff Grenzen setzen an der Stelle der falsche, sondern für mich wäre es eine gute Kommunikation. Was möchte ich nicht, was ist mir zu viel, was kann ich nicht? Und das wünsche ich mir doch für meinen Hunden. Diese Kommunikation entsteht aber nicht, indem ich jetzt meinen Hunden dauernd Grenzen setze und sage, was sie nicht dürfen, weil dabei gehe ich ja eigentlich häufig über ihre Grenzen. Und dementsprechend funktioniert es nicht gut, harmonisch Grenzen zu setzen und schon gar nicht bedürfnisbefriedigend. Denn wenn ich immer sage, nein, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht, dann werde ich meinen Hunden auch Bedürfnisbefriedigung verbieten. Ein Verhaltensrahmen vorzugeben, in dem die Hunde sich mehr oder weniger frei bewegen dürfen, der hat relativ wenig mit Grenzen setzen zu tun, sondern du kannst den auch komplett anders stecken, ohne dass du viel auf die Grenzen achten musst. Und wenn mir Menschen sagen, dieser Hund muss Grenzen lernen, dann sagt mir das über den Hund überhaupt nichts. Es sagt mir auch nicht über die Schwierigkeit des Verhaltensproblems oder über den Trainingsweg oder über die Herausforderung für mich als Trainerin, sondern es sagt mir auch nichts darüber, über die Funktionalität der bisherigen Trainingsmethoden. Das Einzige, worüber mir das Bedürfnis nach Grenzen setzen etwas sagt, ist, dass du, der das an mich adressiert oder die das an mich adressiert, das Bedürfnis nach mehr Kontrolle und weniger auffallen hat und dass du eine Perspektive auf deinen Hund aktuell hast, die eben sich auf das fokussiert, was der Hund nicht darf und nicht eine Perspektive hast, die sich darauf fokussiert, was der Hund darf und was er lernen kann. Und das sogenannte errorless learning, fehlerfreies Lernen, das ist möglich und das kommt eben ohne dieses Grenzen setzen in dem Sinne aus. Das gibt es schon sehr lange, also es gibt es schon immer, denn es ist schon immer möglich, seitdem es Individuen, Säugetiere gibt. Aber entdeckt hat man das schon in den frühen 1950er Jahren. Und es ist nur leider nicht so richtig in unseren Köpfen angekommen, weil wir eben alle durch ein Erziehungs-, Schul- und Arbeitssystem laufen, wo es nicht gefördert wurde bisher. Und das, was wir gerade erleben in der Gesellschaft und in der Kultur, ist ja, dass man offener wird für neue Konzepte. Und das dürfen wir auch unseren Hunden gegenüber. 5 Fehler an dieser Stelle habe ich dir mitgebracht, die uns glauben lassen, dass wir mehr Grenzen setzen müssten und die uns glauben lassen, dass unser Hund mehr Grenzen braucht und uns damit auf das Negative fokussieren lassen. Erstens, wir verwechseln ganz häufig Notsituationen mit einem systematischen und planvollen Handeln. Und wenn ich dieses Thema sage, warum willst du Grenzen setzen, dann kommen als erstes immer die Notsituationen. Ja, was mache ich denn, wenn der ein Kind attackiert? Was mache ich denn, wenn der auf die Straße springt? Und wenn ich dann da stehe und sage, warum kann er denn überhaupt auf die Straße springen? Warum hast du nicht mit ihm trainiert, dass er an einer kurzen, lockeren Leine auf der abgewandten Seite der Straße neben dir hergeht? Warum hast du nicht gelernt, das Ausdrucksverhalten deines Hundes so zu lesen, dass er das eben, also dass du früh genug merkst, dass er das jetzt gleich nicht mehr kann? Dann kommen die nächsten Totschlagargumente. Ja, ich habe den ja ganz neu oder. Das heißt, diese Totschlagargumente kommen immer dann eigentlich ran, wenn wir vergessen haben, dass wir die Verantwortung für ein Lebewesen übernommen haben und dieses Lebewesen auch strukturiert und systematisch auf unseren Alltag vorbereiten dürfen. Ja, dazu komme ich gleich auch noch in den Tipps, aber an der Stelle ganz, ganz wichtig vorweg, wenn du in den Notsituationen, wenn du häufig in Notsituationen kommst, dann bedeutet es für mich im Umkehrschluss, dass du dich mit deinem Hund viel in einem Alltag bewegst, durch einen Alltag oder auf eine Art durch euren Alltag bewegst, die dein Hund noch gar nicht meistern kann. Und dann gilt es tatsächlich als erstes euren Bewegungsradius und eure Alltagsstruktur unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was wäre denn jetzt schon gut meisterbar für deinen Hund und dich, so dass du eben weniger Notsituationen erleidest und dass du dann eben auch das nicht tun musst, dass du deinen Hund zum Beispiel von der Straße wieder runterreißt. Und das zweite ist, wie können wir dahin kommen, dass du deinen Hund, statt ihn mit der Leine von der Straße runterzureißen, auf die Idee kommst, deinem Hund ein Signal zu geben, was ihn zu dir springen lässt? Habe ich denselben Effekt, nur ohne den Druck und den Stress? Also warum vertraust du deinen Signalen weniger als einer körperlich unangenehmen Interaktion mit deinem Hund? Der zweite Denkfehler, den wir ganz, ganz häufig machen, ist, wir interagieren primär dann, wenn unser Hund den von uns gewünschten Verhaltensrahmen verlässt. Also wir handeln, wenn der Hund zum Beispiel anfängt, einer Wildspur hinterher zu gehen und das weiter als wir wollen, dann rufen wir ihn ab. Wenn der Hund zu lange an einer Stelle verharrt und er wird schon steif, dann fangen wir an zu handeln. Wenn der Hund den Radius zu sehr vergrößert und zu weit von uns weggeht oder zu lange für uns an der Leine zieht, dann fangen wir an zu handeln. Und dadurch bewegen wir uns immer an dem Randbereich des Rahmens. Und dieses im Randbereich des Rahmens bewegen sorgt ja dafür, je mehr dein Hund sich im Randbereich des Rahmens bewegt, desto mehr finden im Alltag eben auch Dinge statt, die der cool findet, die das Verhalten im Verhaltensrahmen sozusagen am Randbereich verstärken. Ganz egal, ob du belohnst oder nicht. Also ich gebe dir noch ein Beispiel. Wenn du deinen Hund die ganze Zeit auf einem Radius laufen lässt, der so knapp an der Grenze ist von dem, was du dir wünschst, und der findet da die ganzen tollen Reh und die ganzen spannenden Spuren, dann sagt das Hundegehirn, alles klar, so finde ich die tollen spannenden Spuren. Und der sucht diesen Randbereich immer häufiger auf. Wenn du doch den Randbereich schon eigentlich nicht so sexy findest, dann sorg doch dafür, dass der an der Stelle gar nicht so viel Verstärkung erfährt, sondern die Verstärkung in dem Rahmen erfährt, in dem du es tatsächlich haben möchtest. Der dritte Denkfehler von uns ist, dass wir häufig denken, wir müssen in prekäre Situationen, um bestimmte Sachen zu trainieren. Zum Beispiel beim Begegnungstraining. Wir denken immer, wir müssen einen anderen Hund sehen, auf einen anderen Hund zulaufen, die Distanz zu anderen Hunden verringern, um Begegnungen zu trainieren. Wir können viel, 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 viel früher anfangen und dann brauchen wir auch nicht affektiv zu handeln, also eben nicht überraschend zu handeln und nicht ungeplant zu handeln, sondern wir können systematisch Verhalten im Vorfeld aufbauen, was sich in verschiedensten Situationen abrufen lässt. Und ich sag was, dafür habe ich schon mal einen kleinen Shitstorm auf Instagram gekriegt. Ich sag's trotzdem nochmal, diese Art zu trainieren braucht vielleicht 3 Gehirnzellen mehr. Denn ich muss mir im Vorfeld überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Hund im Alltag gut meistern können? Was erwarte ich eigentlich von dem? Mit welchen Signalen kann ich den, müsste ich den lenken können? Und dann muss ich dann präventiv vorangehen. Und natürlich ist es ein Stück weit leichter in die Situation zu kommen und dem Hund dann Nein auszusagen oder ihn irgendwie blöd zu korrigieren und ihm damit Grenzen zu setzen, als sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen. Andererseits ist dieses Nein aus doch auf Dauer, wenn du diesen Podcast hörst, ist dieses Nein aus doch für dich auch eine Belastung im Alltag. Es fühlt sich doch nicht gut an, deinem Hund dauernd zu sagen, was er nicht darf. Du wünschst dir doch eigentlich einen Hund, dem du das nicht sagen musst. Deswegen drehen wir das Prinzip quasi um, damit es für dich entspannender ist. Der vierte Fehler, den wir ganz häufig machen, ist, wir unterstellen dem Hund bestimmte Absichten in seinem Handeln. Also wir denken, der macht das, um uns zu kontrollieren, um uns auszubremsen. Der macht das, weil er Aufmerksamkeit von uns möchte. Der macht das, weil. Und in dem Moment, wo wir dem Hund unterstellen, dass er das macht, um uns zu lenken oder um bestimmte Sachen zu tun und das Ganze für uns so einen negativen Touch oder Beigeschmack hat, wenn wir sozusagen sagen, der will die Weltherrschaft an sich reißen, der möchte unbedingt mich kontrollieren und der will hier eine Machtposition, vermenschlichen wir den Hund total. Also dieses Überstülpen unserer kulturellen Denkweisen, auch das Thema Höflichkeit gehört dazu, der ist höflich oder unhöflich, das ist ein kulturelles Denken. Denn in anderen Kulturen wäre das, was der Hund zeigt, was wir als unhöflich interpretieren, vielleicht freudvoll. Und das ist so ein rein kulturelles Denken. Wenn wir das dem Hund überstülpen, ist das für mich der Inbegriff der Vermenschlichung. Wir stülpen dem Hund ein ethisches, moralisches Verständnis vor, über was wir durch unsere Kultur aufgesaugt haben. Unser Hund kennt nicht mal das Konzept einer Familie, wie wir das kennen, oder eines Mehrgenerationenwohnens. Da könnte ich eigentlich übrigens nochmal eine separate Episode drüber machen, über das Vermitteln von Geschwistern oder Mutter und Tochter oder solchen Sachen. Das sind tatsächlich Vorstellungen, die stammen alleine aus unserem menschlichen aus den menschlichen Denkweisen. Und für mich ist es der Inbegriff der Vermenschlichung, wenn wir dem Hund andichten, dass er etwas macht, um uns zu verarschen, um uns zu kontrollieren, um uns zu manipulieren etc. Was anderes ist es für mich, wenn du davon ausgehst, dass der Hund etwas tut, um sein eigenes Wohlbefinden wiederherzustellen, weil das ist ganz sicher ganz häufig der Fall. Und wenn der zum Beispiel dein Tempo verringert, dich ausbremst, dann würde ich immer dahin gucken, ob du vielleicht mit deinem Hund gerade in eine Situation reinläufst, die sich für ihn nicht gut anfühlt, sodass sein Wohlbefinden dadurch in Gefahr gerät. Und das ist dann der Grund. Es ist nicht der Grund, dass er dich ausbremsen will, sondern dass er gelernt hat, er muss dich ausbremsen, damit sein Wohlbefinden nicht in Gefahr kommt. Der fünfte Fehler, den wir machen, das ist der, dass wir häufig, und jetzt geht ein Shoutout raus an alle die lieben, netten, fürsorglichen Hundemamas und Hundepapas dieser Welt, die ihren Hunden jeden Wunsch von den Lippen ablesen, von den Augen, von den Öhrchen. Wir sind unzuverlässig und schwammig. Ich gebe dir auch hier ein Beispiel. Dein Hund möchte unbedingt jetzt nach links an den Wegesrand und dort schnüffeln. Du sagst erst, nee, das will ich nicht. Du hast vielleicht sogar schon glücklicherweise ein richtig geiles Leinenhandling trainiert, so dass du ihn da jetzt sanft stoppen und ausbremsen kannst. Und jetzt steht dein Hund da und zieht in die eine Richtung und du machst das ganz toll mit dem Leinenhandling und gibst immer wieder ein bisschen nach, aber bremst ihn dann noch aus und signalisierst ihm auch durch deine Körpersprache, nein, ich möchte da nicht hingehen. Und wenn dein Hund jetzt einen langen Atem hat, dann sagst du irgendwann, ach ja, okay, also wenn du da so gerne hin möchtest, ich will dich ja auch nicht frustrieren, dann lasse ich dich jetzt dahin. Ja, und das, was du da machst, das ist echt zu kurzzeitig gedacht, denn das bedeutet, dass dein Hund eigentlich nur lernt, ich muss länger durchhalten und immer frustrierter wird, wenn du es dann doch nicht machst. Und gleichzeitig lernt er, mit immer mehr Kraft an der Leine zu ziehen und dahin zu gehen. Das heißt, wenn ich sowas zum Beispiel von meinen Hunden nicht will, also wenn ich nicht nach links gehen will, aber die wollen nach links, und ich die zu mir gerufen habe, abgerufen habe und mir dann denke, ach, eigentlich hättest du es schon erlauben können, ist eigentlich albern, dass du es nicht machst. Ich hole sie trotzdem einmal kurz zu mir ran, wir gehen 2, 3 Schritte zusammen, dann gibt's bei mir das Markersignal und als Belohnung geht es in die Ursprungsrichtung zurück. Also achte darauf, du musst deinem Hund gegenüber nicht hart und konsequent im Sinne von streng sein, du solltest aber zuverlässig in deiner Kommunikation sein und wirklich auch dir überlegen, wenn ich das jetzt heute erlaube und morgen nicht, in der einen Situation ja, in der anderen nein, woher soll mein Hund dann eigentlich noch wissen, wann ich was genau will? Und es ist so einfach, da klarer zu kommunizieren im Sinne von, dafür sind keine riesen Trainingskenntnisse notwendig. Was daran schwer ist, ist, sich da immer wieder selber zu reflektieren. Also, alle Gründe von Grenzen setzen in unserem Kopf sind total menschgemacht und richten sich eigentlich nicht an das Verhalten des Hundes, sondern an das, was wir da draus in unserem Kopf machen. Und meine Empfehlung der 5 Dinge, die du stattdessen tun kannst, ist: Erstens, mach dir doch bitte bewusst, an welcher Stelle möchte ich eigentlich Grenzen setzen, wo habe ich das Bedürfnis und welches Verhalten zeigt der Hund an der Stelle und was ist sein Bedürfnis hinter dem Verhalten? Also warum zeigt er das Verhalten, was ist sein Bedürfnis und wie kann ich das Bedürfnis vielleicht anders befriedigen und es auf andere Art und Weise ablaufen lassen, sodass wir gar nicht in diesen Interessenkonflikt miteinander kommen. Der zweite Tipp ist, investiere unbedingt Zeit und Energie in einen systematischen und zuverlässigen Verhaltensaufbau mit Freude, Spiel, Spaß und Motivation, ohne Druck, und zwar von einer Handvoll Signale, die dafür sorgen, dass du deinen Hund jederzeit lenken kannst. Und das sind die meine Favorite 5 sozusagen, die Big 5 des Hundetrainings für mich. Die gibt es zum Beispiel bei uns im Anders mit Hund Zirkel, kannst du die lernen. Da gibt es sogar einen eigenen Vortrag dazu. Und das sind auch die, die wir im kommenden Begegnungskurs ganz, ganz, ganz vorwegstellen. Und da im Kontext der Hundebegegnung, da werden wir die ganz, ganz intensiv trainieren. Guck dich unbedingt um. Dieser Podcast wird am 25.05. veröffentlicht und am 6. bis zum 26.05. spät in der Nacht läuft für diesen Kurs ein ganz, ganz tolles Angebot, weil ich da Geburtstag habe und wir unseren 0-Euro-Workshop Hundebegegnungen anders gemacht beenden. Ansonsten verlinke ich dir hier in den Shownotes auch nochmal den Kurs, guck dir den unbedingt an, der ist mega, mega, mega gut und da lernst du eben, wie du deinem Hund Signale geben kannst, die ihn in Hundebegegnungen richtig geil lenken und wie du auch das Bedürfnis hinter der Hundebegegnung aufdeckst, die emotionale Situation veränderst und deinen Hund dann lenken lernst. Und Punkt, Tipp Nummer 3, was du statt der Grenzen tun kannst, lernst du auch in dem Kurs, nämlich verstärke, was du unbedingt mehr sehen möchtest. Sorg dafür, dass dein Hund immer seltener überhaupt in die Randbereiche des Verhaltensrahmens kommt, indem du das Leben so gestaltest, dass du ihm ganz oft sagen kannst, und das ist großartig, das machst du spitze. Der 4. Tipp ist, kategorisiere für dich Verhalten, wo du gerne Grenzen setzen möchtest und dann handle danach. Also bei mir gibt es 3 Kategorien. Das erste ist, finde ich jetzt und hier unpassend. Also grundsätzlich dürfen meine Hunde total gerne buddeln, aber nicht mitten auf dem Weg und nicht im Vorgarten der Nachbarin zum Beispiel. Oder warte mal, das nehmen wir als 2. Beispiel. Wir nehmen jetzt erstmal, grundsätzlich dürfen meine Hunde sich überall lösen, aber ich möchte jetzt nicht, dass sie beim Spaziergang durch ein fremdes Gebiet genau jemanden in den Vorgarten machen. Dann frage ich ein Alternativverhalten ab. Das heißt zum Beispiel ein Geh mit mir weiter, gib da Tempo rein und kurz darauf können sie sich woanders lösen. Wenn es ganz dringend ist, dürfen sie es übrigens doch und ich mach's weg und klingel gegebenenfalls noch und entschuldige mich dafür. Grundsätzlich darfst du mich anspringen, aber jetzt gerade möchte ich das nicht, weil ich gute Klamotten anhab und ausgehen will. Dann frage ich ein Alternativverhalten ab. Beim Anspringen wäre das für mich zum Beispiel ein Klatsch meine Hand ab oder ein Sitzen oder was auch immer. Das 2., was du als Kategorie nehmen kannst, ist, okay, und was ich nehme, finde ich jetzt in diesem Kontext unpassend und finde das eigentlich immer in diesem Kontext unpassend. Also ich möchte nie, dass ihr der Nachbarin den Vorgarten umbuddelt. Und dann baue ich eben Strukturen auf, die dafür sorgen, dass der Hund gar nicht mehr auf die Idee kommt. Dasselbe gilt für mein Beispiel mit dem, wir laufen auf dem Bürgersteig und ich will nicht, dass du auf die Straße springst. Das finde ich nicht nur im Hier und Jetzt unpassend, sondern immer. Also übe ich, gehe an kurzer Leine, an kurzer, lockerer Leine dicht neben mir und das übe ich an diesen Stellen, wo ich das regelmäßig brauche, immer und sorge dafür, dass da eine Routine entsteht. Dann brauche ich nämlich gar nichts anderes mehr und kann sogar mittelfristig Belohnungen zum großen Teil ausschleichen und dann wird das Leben easy peasy. Die 3. Verhaltenskategorie, die ich habe, ist ein, es ist immer unpassend. Also es ist nie erwünscht, dass du das zeigst. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich eine Kombination mache. Nämlich erstens strukturelle Maßnahmen, damit dieses Verhalten so selten wie möglich auftritt. Denn mit jedem Auftreten festigt es sich, wird verstärkt, wird geübt. Und wenn es ein Verhalten ist, was mich oder die Umwelt in Gefahr bringt oder auch den Hund, dann ist es ja zudem auch noch sehr unangenehm für uns und bringt uns mehr und mehr in eine Negativspirale. Ich habe es die Tage nochmal auf Instagram gesagt. Es ist total wichtig, dass wenn du eine Trainerin oder einen Trainer an deiner Seite hast oder irgendeinen anderen Hundeprofi, wenn der dir sagt, zeig mir mal, also geh mal in eine Situation, lass das mal ablaufen, damit du mir das demonstrieren kannst, dann schieß den bitte zum Mond. Sorg dafür, dass der nicht wieder mit dir und deinem Hund arbeitet, weil es ist ethisch, moralisch und auch trainingstechnisch überhaupt nicht sinnvoll, Verhalten immer wieder ablaufen zu lassen. Je häufiger ein Verhalten abläuft, desto schwieriger ist es, es loszuwerden. Und deswegen brauchst du strukturelle Maßnahmen, damit das Verhalten so selten wie möglich auftritt. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du nicht willst, dass dein Hund immer zur Tür schießt, wenn es klingelt, dass du ein Kindergitter installierst. Wenn du nicht willst, dass dein Hund Nachbars Pfiffi immer anschnauzt, dann geh halt nicht an Nachbars Garten erst einmal vorbei, bis du mehr oder anders trainiert hast. Also sorg über strukturelle Maßnahmen dafür, dass es so selten wie irgend möglich auftritt. Und gleichzeitig fang an, die Stressachse, die Strategie und die emotionale Bewertung deines Hundes systematisch und planvoll zu verändern, dass dein Hund einfach lernt, mit diesen Situationen anders umzugehen, dass es ihm dabei besser geht, dass er andere Verhaltensweisen zeigen kann, die sich eben schon ganz häufig für ihn dann gelohnt haben, wenn du sie nach und nach wieder in die Situation transportierst. Und unterbrech das Verhalten, sobald es auftaucht, so sanft und freundlich, wie es nur irgendwie geht. Ich nutze zum Beispiel ganz häufig, wenn ich sehe, unerwünschtes Verhalten beginnt, nutze ich mein Entspannungssignal. Das ist auch eine Möglichkeit, ein Verhalten zu unterbrechen und schalte sofort danach ein Alternativverhalten für ein erwünschtes Verhalten. Und ich sage meinen Hunden dann nicht, nein, das darfst du nicht, sondern ich sage, mach bitte stattdessen das und das. Und komm zum Beispiel stattdessen zu mir. Statt in die Leine zu springen und den anderen Hund anzugrölen, bleib bitte mit allen vier Beinen auf dem Boden und wende dich vom anderen Hund ab. Oder geh mit mir in die andere Richtung weiter. Und das sind Sachen, die kann man mit den Hunden trainieren, ohne dass man sich darauf fokussieren muss, was sie alles nicht tun sollen. Diese drei Verhaltenskategorien kannst du bilden. Du kannst natürlich auch eigene für dich bilden. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Und der fünfte ist, übe dich jeden Tag in zuverlässiger Kommunikation mit deinem Hund und reflektiere dich da, greif dich da vor allen Dingen an die eigene Nase. Je zuverlässiger du mit deinem Hund freundlich kommunizierst, desto stärker wird eure Beziehung, desto mehr wird sein Vertrauen in dich sein, desto mehr weiß er, wo er dran bei dir ist, desto mehr wird er in schwierigen Situationen deine Nähe suchen, deine Nähe überhaupt ertragen können, desto besser wird er auf deine Signale reagieren können und desto seltener wird er frustriert sein und aus dem Frust heraus dann wieder Dinge tun, die du nicht möchtest. Ich hoffe, du kannst aus dieser Episode richtig, richtig viel mitnehmen. Ich glaube, diese Episode ist, wenn du sie gut anhörst und dir nochmal anhörst und dir alles rausschreibst, dann wäre diese Episode ein Schweinegeld wert. Und wenn du mehr davon willst und wenn du das mit uns jetzt wirklich Schritt für Schritt in die Tat umsetzen willst, dann melde dich unbedingt bei uns, komm auf Instagram vorbei, komm auf Facebook vorbei, schreib uns eine E-Mail, guck auf unserer Webseite, dass wir dir ein passendes Produkt für dich anbieten können. Und falls dein Problem die Hundebegegnungen sind, dann leg jetzt unbedingt los mit unserem Hundebegegnungskurs, denn du weißt ja, je länger das Verhalten geübt wird, je häufiger es auftritt, desto länger wird es auch dauern, es wieder loszuwerden. Und mit jedem, das ist wie mit Gewicht, ja, mit Übergewicht. Bei uns hältst du dich nicht an dem Traumzielgewicht fest, sondern mit jedem Schritt, den du gehst, wird es schon leichter, angenehmer, schöner im Leben und du wirst mehr Lebensfreude mit dir und deinem Hund empfinden können. In diesem Sinne hören wir uns hoffentlich bald wieder und auf bald!